Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Helene Nikita Schreiner. Schönen guten Morgen. Wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen wird die Slowakei ihr öffentliches Leben stark einschränken. Ministerpräsident Igor Matovič verfolgt aber auch noch eine weitere Strategie gegen das Virus, nämlich landesweite Massentests. Wie genau die aussehen sollen, das erfahren Sie gleich bei uns. Und um den Anteil an Frauen in europäischen Parlamenten zu steigern, gibt es in manchen Ländern Paritätsgesetze. Doch ob die wirklich für Gleichberechtigung sorgen? Diese Frage besprechen wir gleich. Seit fast 10 Jahren bestimmt der Bürgerkrieg das Leben in Syrien. Nun hofft ein niederländischer Politiker, das syrische System wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht verantwortlich machen zu können. In der Slowakei wird ab morgen das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Dann gelten nachts Ausgangssperren. Tagsüber dürfen die Menschen nur ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wenn sie zur Arbeit wollen, einen Arztbesuch haben oder Lebensmittel einkaufen müssen. Diese Regeln gelten erstmal bis zum 1. November. Und um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, will die slowakische Regierung zusätzlich Bürgerinnen und Bürger, die älter als 10 Jahre alt sind, testen lassen. Das sind rund 5 Millionen Menschen. Der konservativ-populistische Premierminister Igor Matovič hat dieses Vorhaben vor wenigen Tagen überraschend angekündigt und dadurch auch für Irritationen in seiner Regierungskoalition gesorgt. Ob die Massentests funktionieren, soll sich am Wochenende bei einem Probelauf herausstellen. Wie genau die Slowakei diese Massentests bewerkstelligen will, dazu die Einzelheiten von Peter Lange.
Es war kaum zu übersehen, dass sich Susanna Čaputová, die slowakische Präsidentin, über Ministerpräsident Igor Matovič geärgert hatte. Ich halte das für nicht richtig, das sage ich ganz offen. Auch deswegen, weil vor der eigenen Staatschefin die Premierministerin eines anderen EU-Landes informiert wurde. Womit dem Vernehmen nach Angela Merkel gemeint war, ihr soll Matovič bereits beim EU-Gipfel erzählt haben, was er in Sachen Corona in der Slowakei plante. Seine Landsleute erfuhren es am vergangenen Samstag. Die letzten 3 Wochen haben wir im Stillen die größte logistische Operation vorbereitet, die je in der Slowakei durchgeführt wurde. Ein flächendeckendes Testen aller Einwohner auf Corona an 2 Wochenenden hintereinander. Alle ca. 5 Millionen Menschen über 10 Jahre sollen in den nächsten 2 Wochen mit Antigentests auf eine Corona-Infektion untersucht werden. Die Armee soll dafür landesweit 5000 Testlokale einrichten, wie bei den Wahlen überwiegend in Schulen und Gemeindeämtern. Oberbefehlshaberin ist aber die nicht informierte Präsidentin, auch daher ihr Ärger. Das lässt aber Matovič nicht gelten. Das ist doch eine zeremonielle Funktion. Es stimmt doch nicht, dass die Frau Präsidentin in diesen Zeiten automatisch über alle Schritte der Armee informiert sein muss. Aber abgesehen von Zweifeln, ob die Armee die Aktion mit so kurzem Vorlauf organisieren kann, stellen sich seit der Ankündigung des Premiers viele andere Fragen. Pavel Jaschutschka, Präsident der Epidemiologischen Gesellschaft der Slowakei, sieht mehrere Risiken. Das größte ist wohl das Personalrisiko, da nur Gesundheitsmitarbeiter testen können. Die aber sind damit beschäftigt, den Kampf um das Leben schwer erkrankter Corona-Infizierter zu meistern. Kann man das medizinische Personal aus den Kliniken abziehen, ohne den Betrieb dort zu gefährden? Und ist es klug, die Testlokale in Schulen einzurichten? Was passiert außerdem, wenn viele Tests positiv ausfallen? Wenn wir eine hohe Zahl positiver Patienten feststellen, die dann in Quarantäne müssen und dann auch ihre Kontaktpersonen, das werden dann sehr viele Menschen sein. Die werden aber in der Wirtschaft gebraucht. Das sieht der Unternehmerverband ganz genauso. Zumal nach dem Willen von Igor Matovič diejenigen, die an dem an sich freiwilligen Test nicht teilnehmen, auch in Quarantäne gehen müssen. Und wer sich nicht daran hält, muss mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Einspruch von Präsidentin Čaputová. Meine Position in dieser Frage ist ganz klar. Ich denke, das Testen sollte freiwillig sein. Und wenn jemand sanktioniert wird, kann von Freiwilligkeit keine Rede sein. Aber Igor Matovič und seine Regierung haben bislang keine Einwände gelten lassen. Auch nicht den von Fachleuten, dass die Antigentests nur eine Momentaufnahme bieten. Aus Sicht des Regierungschefs ist nur mit dieser landesweiten Testaktion zu vermeiden, dass die Slowakei den Weg von Tschechien geht. Ich sehe das als letzte Möglichkeit. Dies ist der Weg aus der Hölle, in die wir rasen. Ab heute soll das Testkonzept in 4 besonders von Corona betroffenen slowakischen Bezirken ausprobiert werden.
Peter Lange berichtete.
Ich denke, dass es einfach an der Zeit ist. Die Menschheit besteht zur Hälfte aus Frauen und Männern und das sollte sich gesellschaftlich abbilden und sollte sich auch in den gesellschaftspolitischen Gremien abbilden.
Das sagte die Präsidentin des Brandenburgischen Landtags Ulrike Liedtke im August dem ZDF. Und um Geschlechtergerechtigkeit in Brandenburg durchzusetzen, dafür soll das dortige Paritätsgesetz sorgen. Das könnte aber schon heute gekippt werden, denn das Landesverfassungsgericht in Potsdam prüft gerade, ob das Paritätsgesetz überhaupt verfassungskonform ist. Die Idee, Paritätsgesetze überhaupt zu erlassen, die ist in Deutschland noch recht neu. Im europäischen Ausland sind Paritätsgesetze in manchen Ländern jedoch gängig und gelten seit längeren, zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien. Mit Paritätsgesetzen beschäftigt sich auch Michaela Heilbronner. Sie ist Professorin und Rechtswissenschaftlerin für Menschenrechte an der Universität in Gießen. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte zuerst von ihr wissen, wie erfolgreich denn zum Beispiel das Paritätsgesetz ist, wie es in Spanien gibt.
Na, es hängt davon ab, was Sie sozusagen mit Erfolg meinen. Wenn Sie meinen, ob dadurch mehr Frauen in die Parlamente kommen, dann ist die Antwort darauf, dass es natürlich schon erfolgreich ist. Es sind dadurch mehr Frauen in die Parlamente gekommen. Wenn Sie fragen, ob dadurch mehr sozusagen frauenpolitische Themen auch diskutiert und verhandelt werden, dann ist, glaube ich, es schwieriger, eine Antwort zu geben. Es gibt dann zum Beispiel bestimmte Effekte, die man sieht, wenn mehr Frauen in die Parlamente bekommen, bekommen bestimmte Themen mehr Aufmerksamkeit. Aber der sozusagen Wandel bei den Themen ist eher marginal. Also man sieht so ein bisschen zum Bereich Sozialpolitik wird mehr aufgenommen von Frauen und so. Es gibt ein paar solche Themen.
Das Brandenburgische Paritätsgesetz, das sieht ja vor, dass auf den Wahllisten abwechselnd männlich und weiblich besetzt wird, also männliche und weibliche Kandidaten da auftauchen. Wie funktioniert es denn zum Beispiel in Spanien, dieses Paritätsgesetz?
In Spanien gibt es ein Paritätsgesetz, das auch eine Quote von mindestens 40 Bewerberinnen oder Bewerbern eines Geschlechts vorsieht auf den Wahllisten. Und diese Quote von 40, die muss gewährleistet werden innerhalb von jeweils 5 Positionen auf der Wahlliste, weil man eben bei einer 40er-Quote nicht abwechseln kann, anders als bei einer 50er-Quote, sondern es muss sichergestellt werden, dass immer sozusagen innerhalb von 5 Posten dann mindestens 2 von einem Geschlecht besetzt werden.
Und europaweit sind diese Regelungen aber teilweise sehr unterschiedlich, oder?
Genau, europaweit sind die Regelungen unterschiedlich. Es gibt Regelungen auch auf unterschiedlichen Ebenen natürlich, teilweise eben auf nationaler Ebene, teilweise auch auf lokaler Ebene, wenn es jetzt um Gemeindewahlen und Ähnliches geht, teilweise für Wahlen beim Europäischen Parlament. Und wie die genau aussehen und wie die Prozentsätze aussehen, ist unterschiedlich. In der Regel ist aber mindestens ein Drittel von Frauen erforderlich und der Trend ist in der letzten Zeit dazu gegangen, auch sozusagen mehr zu erfordern als nur ein Drittel.
Wenn wir über Parität in Parlamenten sprechen, dann sprechen wir ja auch schnell über Gleichberechtigung und Gleichstellung. Würden Sie denn sagen, dass die spanische Demokratie eben wegen dem Paritätsgesetz der deutschen Demokratie etwas voraus hat?
Also ich würde, glaube ich, die Qualität der Demokratie jetzt nicht nur mit Blick auf die Frage der Repräsentation der Geschlechter bewerten wollen und jetzt sozusagen ein generelles Urteil abzugeben, ob die spanische Demokratie besser ist als die deutsche oder so, da wäre ich jetzt vorsichtig, dazu kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon wichtig, dass Männer und Frauen auch tatsächlich gleichberechtigt sind, auch im Bereich der Politik. Und das bedeutet, dass eben Frauen auch gleiche Chancen haben, für politische Ämter zu kandidieren und eben dann auch in Parlamenten vertreten sind. Und es ist schon in gewisser Weise ein Ausweis einer guten Demokratie, das würde ich schon sagen, ja.
Dann weiten wir unseren Blick nochmal auf andere europäische Länder. Finnland hat ja zum Beispiel 47% Frauen und Schweden 46% Frauen im Parlament. Und diese Länder haben eben kein Paritätsgesetz und sind trotzdem erfolgreich. Heißt das, dass solche gesetzlichen Regelungen eigentlich nicht notwendig sind?
Naja, das heißt, dass sie vielleicht manchmal nicht notwendig sind, und zwar in Ländern, in denen für die Gleichberechtigung der Frauen vielleicht nicht mehr so viel zu tun ist. Ich glaube, in Deutschland ist es doch noch anders. Das zeigt ja eben auch, dass eben Frauen in deutschen Parlamenten nicht mit so hohen Prozentsätzen repräsentiert sind. Und in Finnland, in den skandinavischen Staaten gilt auch grundsätzlich, dass Frauen zum Beispiel zu einem sehr hohen Anteil erwerbstätig sind und solche Sachen. Also wenn wir eine Gesellschaft haben, die insgesamt relativ gleichberechtigt ist mit Männern und Frauen, dann wird es wahrscheinlich weniger solche strukturellen Hindernisse geben für Frauen, sich auch in die Politik zu wagen und in der Politik auch Erfolg zu haben. Also es ist ja nicht nur eine Frage, dass sich trauen, sondern es ist auch eine Frage des dann aufgestellt werden von Parteien. Und soweit ich das beurteilen kann und so wie ich auch die Studien von Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften lese, sind wir in Deutschland da noch nicht angekommen.
Frau Heilbronner, eine letzte Frage habe ich noch. Können Sie sich vorstellen, warum die Skepsis gegenüber solchen Paritätsgesetzen hier in Deutschland so groß ist?
Naja, also ich glaube, es gibt sozusagen einen Teil der Skepsis ist berechtigt, einen Teil ist unberechtigt, würde ich sagen. Der unberechtigte Teil der Skepsis, und den höre ich leider auch immer wieder von Kollegen, von Juristen vor allem auch, ist, dass es tatsächlich Frauen nicht benachteiligt sein im politischen Bereich. Die sagen, Frauen gehen ja auch irgendwie in Tennisvereine oder in die Kirche und engagieren sich da. Warum können sie dann nicht mehr in Parteien gehen? In den Parteien gäbe es eben zu wenig Frauen. Ich glaube, das verkürzt wirklich die Situation, das verkennt, dass es schon eben strukturelle Gründe gibt, warum sich viele Frauen nicht in die Politik machen. In manchen Parteien und ehrlich gesagt auch in den Parteien, die natürlich einen besonderen Frauenmangel haben, wissen wir aus Berichten, aus internen Berichten, dass der Umgangston häufig sexistisch ist. In anderen Parteien, da wird es nicht so sein, aber es gibt eben trotzdem Probleme, zum Beispiel, wenn Termine für die Parteiarbeit gelegt werden, dass die schwer vereinbar sind mit jemandem, der sich um eine Familie kümmern muss, und das sind eben vor allem auch noch Frauen. Also insoweit, das sind ist die unberechtigte Skepsis. Es gibt aber eine, glaube ich, berechtigte Skepsis, und die bezieht sich darauf, dass wenn es um Änderungen im Wahlrecht geht, immer eine gewisse Vorsicht mitbringen muss. Weil wir nicht wollen, dass diejenigen, die an der Macht sind, das Wahlrecht so zuschneiden, dass eben sie auch an der Macht bleiben können. Und da muss man sich natürlich dann schon überlegen, ob hier ein solcher Fall vorliegt, dass es darum geht, eben, das wird ja auch manchmal gesagt, so jetzt so den Frauen irgendwie Posten zuzuschachern. Nun würde ich aber sagen, und darum ist, glaube ich, auch der Vergleich mit dem Ausland ganz wichtig, dass insgesamt die Frauen eben unterrepräsentiert sind, und man sieht auch, es ist eine europäische Tendenz dazu gibt, dass solche Paritätsgesetze vereinbar mit der Demokratie sind. Das zeigt uns also schon so ein bisschen, das diktiert natürlich nicht, wie die Debatten in Deutschland ausgehen müssen. Das zeigt uns aber so, es geht hier also jetzt nicht um eine bedenkliche Änderung in der Demokratie, in der jetzt Demokratie abgebaut wird, wie das zum Beispiel in anderen Staaten, in denen wir von Rechtsstaatskrise und so weiter sprechen, jetzt der Fall ist, sondern es geht letztlich um Maßnahmen, die eigentlich die Demokratie auch fördern sollen. Und das muss man, glaube ich, unterscheiden. Insofern ist, glaube ich, die Skepsis oder die Vorsicht berechtigt, aber das bedeutet eben nicht, dass man es im Ergebnis dann auch ablehnen sollte.
Sagt die Professorin für öffentliches Recht Michaela Heilbronner. Übrigens, im Deutschen Bundestag liegt der Frauenanteil bei etwas über 30%. Am Samstag feiert die UNO ihren 75. Geburtstag. Auch im niederländischen Friedenspalast in der Stadt Den Haag wird gefeiert. Doch natürlich kann so ein Jubiläum nicht ohne politische Reden und auch Forderungen auskommen. So plant zum Beispiel der niederländische Außenminister Stef Blok in seiner Glückwunschrede auch auf das Regime von Bashar al-Assad in Syrien einzugehen, das wegen grober Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs in Syrien international bislang nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Jetzt hofft der niederländische Außenminister auf einen Erfolg vor dem Internationalen Gerichtshof. Kerstin Schweighöfer weiß, was die Niederländer im Kampf gegen den syrischen Machthaber Assad besonders motiviert.
Ja, ein Foto von Noor.
Sie heißt Noor und ist eines von 50 syrischen Flüchtlingskindern, die 2017 in einem Lager in Jordanien fotografiert wurden. Alle 7 Jahre alt, so der niederländische Außenminister Stef Blok. Blok hat das Porträt von Noor noch im selben Jahr mit nach New York genommen, um es auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats demonstrativ in die Höhe zu halten. Ich bin selbst Vater und mit Sicherheit nicht der Einzige hier, so Blok. Bilder von Kindern, die nichts als Krieg in ihrem Leben kennen, sollten niemanden unberührt lassen. Mit diesem Appell hat Blok gehofft, den UN-Sicherheitsrat zu überzeugen. Dieser kann einstimmig beschließen, Menschenrechtsverletzungen, wie sie das syrische Regime unter Präsident Bashar al-Assad begangen haben soll, vor den ICC zu bringen, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Weil Syrien kein Mitglied des ICC ist, kann der Strafgerichtshof nur dann ermitteln, wenn der UN-Sicherheitsrat ihn dazu auffordert. Doch wie erwartet legt Russland, das hinter Assads Regime steht, dagegen sein Veto ein. Aber, so Blok heute, wir haben einen zweiten Weg gefunden, Damaskus zur Verantwortung zu ziehen, über einen Vertrag, den auch Syrien unterschrieben hat, die Anti-Folter-Konvention von 1984. Darin verpflichten sich die Staaten nicht zu foltern. Und in dieser Konvention haben sie auch abgesprochen, dass sie sich gegenseitig zur Rechenschaft ziehen können, wenn einer der Staaten sich nicht daran hält. Genau das haben die Niederländer Ende September getan, mit einem diplomatischen Schreiben, das sie bei der syrischen Botschaft in Genf abgegeben haben. Darin werfen sie Damaskus formell vor, sich der Folterungen schuldig gemacht zu haben und fordern ein Ende dieser Verbrechen. Assad müsse die Folterer verurteilen lassen und die Opfer entschädigen. Als Basis soll Beweismaterial dienen, das die Niederlande seit 2017 zusammen mit anderen Ländern gesammelt haben. Aussagen von Augenzeugen, Gutachten, Filme und Fotos. Assad könne nicht länger alles abstreiten und behaupten, es gebe keine Beweise. Die haben wir jetzt, so jedenfalls Blok. Ob Damaskus auf das Schreiben reagiert hat, ist offen. Hinter den Kulissen laufen diplomatische Gespräche zwischen Den Haag und Damaskus. Sollten sie scheitern, wäre der Weg für ein gerichtliches Verfahren frei. In diesem Falle vor dem Internationalen Gerichtshof im Haager Friedenspalast, dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, erklärt Marieke de Hoon, Assistenzprofessorin für internationales Recht an der Freien Universität Amsterdam. In Artikel 30 der Anti-Folter-Konvention steht, dass Staaten, wenn Gespräche zu nichts führen, den Fall dem Internationalen Gerichtshof vorlegen können. Auch damit hat sich Syrien bei der Ratifizierung dieses Vertrages einverstanden erklärt. Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs ist bindend. Er verhängt keine Strafen gegen einzelne Angeklagte, sondern schlichtet Konflikte zwischen Staaten. Damaskus könnte das Urteil zwar ignorieren, aber sollte der Hof zu dem Schluss kommen, dass sich die syrische Regierung der Folterungen schuldig gemacht hat, dann würde das in jedem Falle Anerkennung für die Opfer bedeuten, so de Hoon. Doch bis dahin könnten Jahre vergehen, wie auch Außenminister Blok weiß, und erinnert an das Schicksal der kleinen Noor, deren Porträt seit 2017 in seinem Arbeitszimmer hängt. Mit diesem Schritt geben wir ein Signal ab. Nicht nur an Assad, sondern an alle, die auf der verkehrten Seite stehen. Wir lassen nicht locker. Der Krieg in Syrien darf kein vergessener Krieg werden.
Das war ein Bericht von Kerstin Schweighöfer. Und damit endet Europa heute an diesem Freitag. Nach den Nachrichten hören Sie an dieser Stelle die Sendung Tag für Tag mit Reaktionen auf die Forderung von Papst Franziskus, dass auch homosexuelle Paare einen Anspruch auf Rechtssicherheit haben. Dazu begrüßt Sie dann mein Kollege Benedikt Schulz. Und mein Name ist Helene Nikita Schreiner. Machen Sie es gut. Thank you.